Domradio weltweit.
Podcast.
Domradio weltweit reist heute nach Indonesien. Die äquatoriale Inselkette ist bezüglich Fläche und Einwohnerzahl der größte Staat Südostasiens. Indonesien ist der weltgrößte Inselstaat und mit rund 255 Millionen Einwohnern die viertgrößte Nation der Welt. Mehr als 17.000 Inseln, von denen rund 6.000 bewohnt sind, gehören zu diesem Land. Wir erfahren in den kommenden zwei Stunden viel über Land, Leute, Religion und Kultur des Landes und darüber, welche Hilfsprojekte die Franziskanerinnen dort unterstützen, und wir lernen die deutsch-indonesische Gesellschaft kennen. Am Mikrofon ist Martin Mölder. Domradio weltweit. Indonesien ist heute unser Thema und ich freue mich sehr, dass Karl Mertes zu mir ins Studio gekommen ist. Er ist Präsident der deutsch-indonesischen Gesellschaft. Hallo, Herr Mertes.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Sie haben sich in doppeltem Wortsinne in Indonesien verliebt. Inwiefern?
Naja, auf zwei sehr unterschiedlichen Wegen. Einmal beruflich hat es mich Mitte der 70er Jahre nach dort verschlagen. Und naja, wie das Leben so spielt, habe ich da eben auch jemanden kennengelernt, die später meine Frau wurde, sodass die Beziehung zu Indonesien sowohl damals vor allem beruflicher Art, aber eben unterdessen auch privater, familiärer Art waren und sind.
Dann fangen wir mal beim Beruf an. Was haben Sie denn damals da gemacht?
Also ich war seit Anfang der 70er beim Westdeutschen Rundfunk hier in Köln beim Schulfernsehen im Bildungsprogramm tätig und bin durch Zufall in Verbindung nach Indonesien gekommen, wo es seinerzeit auch ein deutsches Entwicklungshilfeprojekt gegeben hat, eine Fernsehausbildungsstätte. Und da Indonesien sich auch im Feld des Bildungsprogramms engagieren wollte, kam die Anfrage, ob ich da nicht würde mitwirken können und eben bei der Entwicklung und dem Aufbau eines Bildungsprogramms im Fernsehen, damals schon satellitengestützt, so war das angedacht, nachdem die Inder das vorher schon probiert hatten, wollte Indonesien eben auch diesen Weg gehen. Ja, und so hat es mich nach da verschlagen. Das war keine gezielte, systematische Wahl nach Beruf oder Tätigkeit, sondern naja, es hatte sich halt so zufällig ergeben.
Aber das war jetzt kein Projekt für eine Woche oder zwei, sondern Sie haben 5 Jahre da gelebt.
Ja, ich war dann mehrere Jahre da, dann auch in verschiedenen Funktionen, also anfangs als Dozent an dieser Fernsehausbildungsstätte, an der auch viele andere Deutsche, auch hier Mitarbeiter von WDR, Deutsche Welle, Post damals für das Senderwesen beteiligt waren. Und dann hatten sich da andere Konstellationen ergeben und es wurden Fragen nach Personalmanagement diskutiert und dann endete das schließlich im Aufbau und in der Entwicklung eines integrierten Berufsausbildungssystems, einer Berufsakademie sozusagen, für verschiedene Medienberufe.
Sie haben es gesagt, Sie haben da Ihre Frau kennengelernt. Die stammt aus Nord-Sumatra und gehört zum Volksstamm der Batak.
Ja.
Was charakterisiert diesen Volksstamm?
Na, erstmal, dass sie sehr offen und laut und lustig sind. Das war dann vielleicht auch damals der Anlass für die Intensivierung der ersten Begegnung, der ersten Beziehung. Also die Batak zählen zu dem zahlenmäßig größten Volksstamm in Sumatra, in Nord-Sumatra, um den berühmten Toba-See ansässig, und sind vor ca. 150 Jahren erstmals missioniert worden. Interessanterweise von überwiegend Vertretern der rheinischen Mission aus Barmen und aus Bethel damals. Und dadurch gibt es eine besondere Beziehung eben auch zu Deutschland und zu Deutschen. Nun war das nicht die Grundlage unserer persönlichen Beziehung, aber kennzeichnet doch die Charakteristika der Batak, die im Hochland von Nord-Sumatra um den eben erwähnten Toba-See leben. Und naja, unter anderem durch die Missionstätigkeit sind viele Batak überdurchschnittlich gut ausgebildet. Das schlägt sich dann auch nieder in akademischen Berufen, in Funktionen als Rechtsanwälte, Ärzte, wie auch immer. Und naja, sie haben eben eine erhöhte Mobilität, auch durch die bessere Bildung und eine relativ stabile Gesundheitsvorsorge und Fürsorge gewinnen können, was die Batak eben im Land auch bekannt macht. Erst recht, wenn es darum geht, Schach zu spielen oder Lieder zu singen. Da sind die Batak immer in erster Linie mit dabei.
Das werden die ja auch bei Hochzeiten sehr intensiv machen. Denn das Besondere an ihrer Ehe ist ja, dass sie quasi dreimal geheiratet haben. Standesamtlich und kirchlich hier, aber dann nochmal nach dem Batak-Ritus in Indonesien. Wie war das denn?
Naja, das war eine sehr persönliche Entscheidung, nachdem wir hier sozusagen den für uns in Deutschland, in Europa konventionellen Weg der Eheschließung und Familiengründung hinter uns hatten. Reifte Ende der 80er die Idee, ja komm, jetzt lass uns noch eins draufsetzen und wir folgen auch mal dem Ritual der Batak, die eben auch eine traditionelle, auch vorchristliche Form der Eheschließung will sagen, des Zusammengehens von Großfamilien kennen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu unseren heutigen Formen bei uns hier in Europa. Die mögen hier in der Vergangenheit ähnlich gewesen sein, wobei die Brautleute selbst eigentlich nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Hauptsache, die Großfamilien stimmen überein.
Was heißt das konkret in Zahlen? Wie viele waren da? Wie viele Gäste?
Naja, das war erstmal eine mehrtägige Veranstaltung, die übertragen ins richtige Leben sich dort normalerweise über Wochen oder Monate hingezogen hätte. Aber als Zugeständnis an die anreisenden Deutschen war das auf eine Woche zusammengestaucht. Die Batak haben ein Prinzip. Batak können nach traditionellem Recht, Adat genannt, Adat-Recht, nur Batak heiraten. Eine Heirat, eine traditionelle Heirat, eines oder einer Batak mit einem Nicht-Batak geht nicht. Nun gibt es nicht so viele Batak auf der Welt, wie es Verliebte und Verlobte gibt. Also findet man den Weg über den Ausweg einer Adoption. Somit war für mich der erste Schritt, adoptiert zu werden. Ich wurde also von einer Batak-Großfamilie adoptiert, bekam einen Batak-Namen, informell, nicht im Pass eingetragen.
Wie heißt denn der?
Pardede. Und damit bin ich ein Pardede geworden. Und die dann durch mich verkörperte Großfamilie hatte ein Interesse und einen Anspruch, ein Anrecht darauf, mit der anderen Großfamilie, nämlich der meiner Frau, Anna geborene Simajuntak, erstmal in Brautpreisverhandlungen zu treten. Denn so einfach gehen wir die Mädchen ja nicht her. Und nach Abschluss dieser dann auch symbolisch geführten Brautpreisverhandlungen kam es zu, naja, so einer Art Trauung, die letztlich vollzogen wurde durch den Schwiegervater, den Brautvater, der dem jungen Jubelpaar, dem Brautpaar, ein Schultertuch über die Schultern legt, um damit zu symbolisieren, ihr seid beschirmt, beschützt. Mhm. Und diese Feier wurde von mehreren hundert bis tausend Leuten besucht. Okay. Das ist dann da nichts besonders Aufregendes, denn so ein Fest und so ein Zusammengehen von zwei Großfamilien, naja, das will gefeiert, aber auch bezeugt und bekundet werden.
Nicht nur, aber auch natürlich durch diesen Bund haben Sie ein sehr, sehr intensives Verhältnis zu diesem Land gewonnen. Seit über 30 Jahren engagieren Sie sich in der DIG als Präsident. Darüber reden wir gleich.
Domradio weltweit.
1950 wurde die Deutsch-Indonesische Gesellschaft als gemeinnützig anerkannter Verein in Köln gegründet. Übrigens zu einer Zeit, als es noch gar keine diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien gab. Seit mehr als 30 Jahren steht Karl Mertes der DIG als Präsident vor. Herr Mertes, warum wurde die DIG damals gegründet? Was war der Grund?
Naja, im Nachkriegsdeutschland gab es eine Reihe von Bemühungen, internationale Kontakte neu zu knüpfen oder wieder zu beleben. Und es war ein Kreis von Mitarbeitern des früheren Rautenstrauch-Joost-Museums hier in Köln, des Völkerkundemuseums, die in Verbindung mit der Uni Bonn wussten von dieser ehemaligen niederländischen Kolonie, die es gab. Und dann gab es auch Kontakte nach Holland von hier. Und eben die, wie ich finde, ziemlich mutige Entscheidung zu sagen, wir rufen mal eine solche deutsche-indonesische Gesellschaft ins Leben, um Völkerverständigung und Frieden zwischen den Völkern zu fördern. Das war das Hauptmotiv. mit der Rückendeckung, wie gesagt, von einem bekannten Botaniker damals aus der Uni Bonn und den ausführlichen Sammlungen des Rautenstrauch-Jürst-Museums, die auch heute noch jetzt hier in Köln zu sehen sind, im hiesigen Völkerkundemuseum, mit einem übrigens Motiv vorne in der Eingangshalle, einem Reisspeicher aus Sulawesi, Celebes, kommt das Rautenstrauch-Museum auch jetzt daher. Also kurzum, 1950 im Mai wurde die DEG gegründet und hatte dann über lange Jahre eine sehr enge akademische Verbindung, weil namentlich die Uni Köln, aber dann später auch die Fachhochschule Köln, einen sehr starken Indonesien-Bezug hatte im sprachwissenschaftlichen Bereich. Hier wurde die Malayologie, die Sprachwissenschaft der malayischen Sprache, ins Leben gerufen. Dann in der Ethnologie, in der Geografie, in der Geologie, in der Musikologie gab es Fachleute, die sich sehr stark in Indonesien und mit Indonesien engagiert haben. Dann gab es damals die indonesische Botschaft im naheliegenden Bonn. Es gab die kirchlichen Verbindungen zu den Steyler-Missionaren, die in St. Augustin sitzen, von katholischer Seite, zu den evangelischen Kirchen in der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal. Und wie gesagt, eben eine Reihe auch von Industriebeziehungen ins Ruhrgebiet hinein, weil es da auch eine lang gewachsene Tradition deutscher Wirtschafts- und Industriekontakte nach Indonesien, also auch schon in die Kolonialzeit hinein gab, sodass es damals ein höchst lebendiger und sehr quirliger Verein gewesen ist, der doch einiges in den 50er und 60er Jahren bewerkstelligt und auf die Beine gestellt hat, was wirklich mustergültig ist.
Was sind denn die Schwerpunkte heute Ihrer Arbeit?
Das hat sich naturgemäß ein bisschen gewandelt. Einmal, weil die akademische Rückendeckung sozusagen oder die Kooperation unterdessen stark zurückgegangen ist. Die Uni Köln namentlich hat nicht mehr ein solches Interesse an Südostasien und an Indonesien, wie das jahrzehntelang der Fall gewesen ist. Die Botschaft ist nicht mehr in Bonn. Andere Kontakte, die Deutsche Welle war damals ja auch hier in Köln ansässig, ist nach Bonn gegangen, sodass dieses Umfeld, die Infrastruktur nicht mehr so stark ist, wie das am Anfang der Fall war. Es gibt auf der anderen Seite einen zunehmenden Tourismus, also immer mehr Leute, die sagen, wir wollen mal nach Bali. Die wissen dann manchmal gar nicht, dass sie in Indonesien sind. Das werden sie dann spätestens vor Ort gewahr. Sodass sich der Kreis von Interessenten bei uns natürlich so auch verschoben hat. Wir haben einen ausgesprochenen Schwerpunkt auf kulturellen Themen. Wir beschäftigen uns auch mit wirtschaftlichen Fragen, mit politischen Fragen, mit anderen zeitgeschichtlichen Fragen. Aber der Schwerpunkt unserer öffentlichen Arbeit, der liegt doch auf Vortragsveranstaltungen, Ausstellungen, Diskussionen, Filmabenden zu Indonesien.
Und Köln ist ein ganz, also als Stadt auch, ein ganz wichtiger Bezugspunkt zu dieser ganzen Arbeit. Sie haben eben schon den Barmen angesprochen und Wuppertal, wo eigentlich alles entstanden ist. Aber hier Köln hat einen ganz extremen Bezug eigentlich deutschlandweit zu Indonesien.
Naja, weil neben anderen deutsch-indonesischen Gesellschaften, die es auch noch gibt, wir eben ein Verein sind, der als der älteste und auch einer der größten da versucht, eben diesen Brückenschlag sehr lebendig zu halten. Es gab auch mal im Rahmen der Bemühungen um Städtepartnerschaften ein Anliegen, dass wir eine Städtepartnerschaft zwischen Köln und der javanischen Stadt Yogyakarta hatten ins Leben rufen wollen, initiieren wollen. Gut, in Konkurrenz mit vielen anderen Städten hat das dann bisher nicht funktioniert. Vielleicht kommt das noch. Es gibt nach wie vor, wie gesagt, einen regen Austausch auch von Reisenden aus der kulturellen Szene, aus der politischen Szene, die hier in Köln aufschlagen. Und wir sind insoweit ganz gut vernetzt, haben wir auch eine Reihe von anderen Partnern hier, ob nun die Stiftung Asienhaus oder das Allerweltskino oder das Allerweltshaus oder das Bürgerzentrum Alte Feuerwache. Also da ist schon ein sehr lebendiges Netzwerk auch mittlerweile entstanden, das wir auch stützen durch unser Magazin Kita. Nun klingelt bei dem Deutschen, wenn er Kita hört, erstmal seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren der Begriff Kindertagesstätte.
Kindertagesstätte, genau.
Das bedeutet aber nicht das, was wir da machen. In der indonesischen Sprache gibt es mindestens zwei Begriffe für wir. Wir zwei, Herr Mölder und ich, die wir jetzt hier sitzen, wir könnten sagen, wir Kita sitzen zusammen. Wir können aber auch sagen, wir haben jetzt Zuhörer. Die sind ja nicht bei uns, sie sitzen hier draußen vom Radio. Das wäre dann Kami. Wir haben Zuhörer. Kami haben Zuhörer. Und in dieser Unterscheidung haben wir unser Magazin, das dreimal im Jahr erscheint, Kita genannt, das Gegenüber mit einbeziehend. Und ja, haben da eben auch ganz interessante Reaktionen und ein Forum des Austauschs zu Indonesien.
Und Sie sprechen weitaus mehr Indonesisch als jetzt nur diese zwei Worte. Das hören wir gleich noch ein bisschen, aber dann können wir direkt überleiten. Was würde denn heißen auf Indonesisch? Wir sprechen gleich weiter über Indonesien, auch über Kultur, Politik und Religion nach den Nachrichten.
Kita kan meneruskan diskusi kita tentang budaya, politiknya dan ekonominya Indonesia sesudah siaran berita.
Das machen wir so. Danke. Domradio weltweit. Heute rund um das Thema Indonesien. Unsere Kollegin Sabrina Heuwinkel war in dem Inselstaat unterwegs und hat viele Menschen getroffen und viele Geschichten mitgebracht. Zum Beispiel die des holländischen Arztes Nico Eijkmans, der in Westtimor in die Dörfer fährt und die Menschen dort behandelt. Die Fahrt dahin war für Sabine Heuwinkel bereits ein Abenteuer.
Der Van schaukelt von einem Loch in das nächste. Das Autoradio dudelt. Mein Magen fühlt sich flau an. Ich taste in meine Handtasche im Fußraum. Die Plastiktüte liegt griffbereit. Ich wäre nicht die erste Besucherin, die sie braucht, weil der Magen streikt. Wir sind auf dem Weg in die Dörfer in Westtimor, einer der ärmsten Regionen Indonesiens. Der Holländer Nico Eijkmans arbeitet ehrenamtlich für das Hilfsprojekt Hidup Baru der Franziskanerinnen.
Wenn die Leute in den armen Dörfern etwas über die Krankenhäuser hören, dann über Patienten, die so krank waren, dass sie im Krankenhaus verstorben sind, dann folgern sie daraus, wenn du ins Krankenhaus gehst, wirst du sterben. Das ist ein großes Problem. Und dann sind viele Dörfer auch so weit weg, dass sie nie einen Arzt zu Gesicht bekommen. Sie helfen sich selbst und wenn das nicht klappt, sterben sie. Das war der übliche Weg. Wir versuchen ihnen zu sagen, dass sie besser ins Krankenhaus gehen und dass wir ihnen helfen.
Fehlende Bildung, kein Geld oder Angst vor den Ärzten. Gründe gibt es viele, warum Menschen in den abgelegenen Dörfern in Westtimor keine medizinische Behandlung bekommen. Für manchen ist schon die Anfahrt zum nächsten Krankenhaus nicht bezahlbar. Diesen Menschen will Nico Eijkmans helfen. Der Holländer trägt Hemd und Outdoorhose, 70 Jahre ist er alt und regelmäßig in Indonesien. Sein Ehrenamt für das Hilfsprojekt der Franziskanerinnen ist ein Fulltime-Job. Unser Van holpert langsam weiter. Wir suchen einen Patienten, der eine Prothese bekommen soll. Amputationen nach nicht oder zu spät behandelten Lepraerkrankungen sind hier Alltag.
Nico, so what are you trying to do at the moment?
Ich versuche, einen Mann zu finden, der Lepra hatte. Er ist jetzt gesund. Sein Bein musste amputiert werden. Ich möchte ihn finden, weil ich ihn mit in unser Hilfsprojekt Hidup Baru nehmen möchte. Dort sind Experten der Prothesenwerkstatt Puspati Bali. Die Experten können ihm eine Beinprothese machen.
Der Mann, der die Prothese bekommen soll, ist nicht da. Dafür wird unser Van jetzt von einer Gruppe neugieriger Jungs belagert. Tourismus gibt es in Westtimor wenig. Ein Auto mit gleich mehreren fremden Europäern ist eine Sensation, merke ich. Wir steigen aus. Die Jungs freuen sich. Unser einheimischer Guide unterhält sich mit ein paar Erwachsenen, die dazugekommen sind. Und Eijkmans wirkt plötzlich ernst. Er winkt einen Jungen zu sich her. Der Junge trägt ein rotes T-Shirt. Er macht schüchtern ein paar Schritte zurück, als er merkt, dass er gemeint ist. Eijkmans war es gleich aufgefallen und ich sehe es jetzt auch. Der Junge hat Flecken auf Wange und Füßen. Es könnte Lepra sein.
Okay, we give medicine. Okay.
Wenn wir jetzt Medizin geben, ist alles okay, kein Problem. Aber wenn es für viele Jahre bleibt, dann bekommt der Junge lebensgefährliche Probleme.
Die Erwachsenen, die mit dabei stehen, sagen, dass die Mutter gestorben ist. Der Vater lebt in Jakarta. Eijkmans schreibt den Namen des Kindes auf. Er hofft, dass er den Vater finden kann, damit der Sohn Medizin bekommt. Kranke Menschen suchen und sie überreden, sich behandeln zu lassen. Das macht Eichmann jeden Tag, wenn er mit seinem Fahrer in den Dörfern ist. Manchmal wollen die Menschen nicht zum Arzt, manchmal haben sie kein Geld. Und dann erzählt Eichmann mir noch von einer besonderen Patientin, die Frau, mit der alles anfing, Dina Marlina.
Yeah, she was creeping over the floor for 15 years. She had an accident when she was sporting or she fell and then she got injured.
Als wir sie fanden, hatte sie die vergangenen 15 Jahre nur kriechen können. Sie hatte einen Unfall, als sie 14 war und wurde verletzt. Der Arzt im Dorf hatte sie nicht richtig behandelt. Das Bein hatte sich immer weiter entzündet. Nach 15 Jahren war von dem Bein nicht mehr viel übrig. Ein schlimmer Anblick.
Leg was very very was nothing left almost inside it was all rotten it was terrible to see.
11 Jahre ist das her. Seit diesem Tag ist er jedes Jahr viele Monate in Westtimor unterwegs. Er hofft, dass er noch vielen Menschen helfen kann.
Nico Eichmanns, der in Westtimor die Menschen dort behandelt. Sabrina Heuwinkel hat ihn getroffen in einem Projekt der Franziskanerinnen. Und über die unterschiedlichen Religionen in Indonesien und wie das funktioniert, reden wir gleich.
Domradio weltweit.
Karl Mertes ist hier, Präsident der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft seit über 30 Jahren, der selbst oft in Indonesien war und mit einer Indonesierin verheiratet ist. Jetzt haben wir eben etwas gehört über ein Hilfsprojekt der Franziskanerinnen. Werden wir in der nächsten Stunde noch was drüber hören. Herr Mertes, was sollten wir denn wissen über das Miteinander der Religionen zurzeit? Überwiegend ist Indonesien muslimisch geprägt. Es gibt aber natürlich eben auch Christen und andere Religionen. Wie funktioniert das miteinander?
Im Prinzip gut. Also seit Jahrhunderten war diese Inselkette, auch bevor es die Republik Indonesien natürlich gab, schon immer ein Durchlaufposten und ein Anlaufpunkt für auch andere Weltreligionen. Also der Hinduismus, Buddhismus hatte vor Jahrhunderten da schon angefangen Fuß zu fassen. Dann eben der Islam. Nicht im Sinne einer Missionierung, sondern über Handelswege, über Händler. Und sicher auch Prediger, die dann irgendwann mit den dort ansässigen Sultanen ins Geschäft kamen und die Sultane eben zum Islam bekehrt hatten aus ihren traditionellen Glaubensvorstellungen heraus. Und dann sind seit Aufkommen der auch eben aus Europa bestimmten Kolonialisierung Missionare mit im Windschatten der Portugiesen, der Spanier, der Engländer, der Holländer gekommen. Und haben eben ein Christentum da unten auch mit etabliert. Aber in der Minderzahl. Also von den 250, 260 Millionen Indonesier sind 80-85% Moslems. Damit eben das weltweit größte muslimische Land. Ohne dass Indonesien ein muslimischer Staat wäre. Eine Besonderheit, auch was die religiöse Vielfalt angeht, in der Verfassung ist, dass Indonesien kein säkularer Staat ist, kein religionsfreier Staat, sondern die Verfassung schreibt vor, jeder Indonesier habe einer Gottheit zu folgen. Welche das ist, steht da nicht drin. Und von daher ist es schon interessant, dass eben sozusagen eine religiöse Vielfalt auch bei den Gründern der Republik in den 40er Jahren selbstverständlich war. Es sollte kein muslimischer Staat werden. Die Bemühungen darum gab es damals schon, sehr wohl. Aber es ist eben ein multireligiöser Staat. A-Religiosität hat man nicht so gerne. Das ist schwierig zu vernorden. Also wer sich zu keiner Gottheit bekennt, der wird nicht nur schief angesehen, der kann auch Schwierigkeiten kriegen, weil du als Indonesier eben einen Glauben haben musst. Der auch im Pass eingetragen ist.
Jetzt leben die große Mehrheit, die überwiegende Zahl der Muslime, ihre Religion ganz friedlich, durchaus auch streng und machen die 5 Gebete am Tag und so weiter und reisen auch nach Mekka, wenn es irgendwie funktioniert, aber sehr friedlich. Trotzdem hat sich in den letzten 6-7 Jahren was verändert. Ja. Experten sprechen schon auch da von einer Radikalisierung, einer Minderheit natürlich. Aber was ist da passiert?
Also zumindest einer Politisierung, Radikalisierung in Form von, Selbstmordattentätern. Es gab 2002 diese Bali-Bombenattacken und anschließend auch in Jakarta gewaltsame Übergriffe und Bombenattacken. Es sind Kirchen angezündet worden, umgekehrt auch Moscheen. Es gab vor allem auf den Molukken so eine Art bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. die man identifiziert hat als religiöser Konflikt, wenngleich es mehr ein sozialer und wirtschaftlicher Konflikt war und auch über weite Strecken sicher von außen gesteuert. Kurzum, die Tradition des indonesischen Islam, wenn man so will, ist von einer Friedfertigkeit und von einem Miteinander geprägt. Unser Bild des Islam hier in Europa ist ja weitgehend durch den arabischen Islam geprägt. Der unterscheidet sich allerdings von dem langwierigen Prozess der Islamisierung Indonesiens, obwohl unterdessen gerade die Saudis mit enormen Geldern Koranschulen, Moscheen und sowas fördern und einrichten. Aber wie gesagt, prägend für das gesellschaftliche Miteinander war immer die religiöse Vielfalt und Toleranz.
Das heißt, Sie beobachten keine zunehmende Islamisierung in Indonesien?
Na, das wäre jetzt zu vorschnell oder zu oberflächlich geurteilt, weil weltweit findet ja eine Renaissance des Islam statt. Und die Kleidung mit Kopftuch oder gar Burka war vor 10 Jahren hier überhaupt nicht vorstellbar, ist mittlerweile auch bis in den politischen Wahlkampf heute ja eben auch thematisiert. Und natürlich gibt es sozusagen deshalb auch in Indonesien mehr Burka-Trägerinnen als zuvor und mehr Argumentation auch mit religiösen Überzeugungen. Und gerade die eben erwähnte Radikalisierung oder Politisierung, naja, die produziert auch Schlagzeilen, die schafft Öffentlichkeit. Und damit wird sicher auch ein Stimmungsbild, ein Meinungsbild geprägt. Wenn Sie aber im privaten Kreis oder erst recht in ländlicher Region unterwegs sind, dann schlägt sich das kaum nieder.
Indonesien, auch eine Wiege der Kultur, muss man sagen. Ganz reiche Kulturgüter. Und um Kultur geht es ganz viel in der Arbeit der DIG, der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft. Dazu gleich mehr in der kommenden Stunde in Weltweit. Und Sie lernen eine ganz spannende Frau kennen, Caroline Kretzig nämlich. Domradio weltweit. Ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Das machen viele. Ein Jahr als sogenannte Missionarin auf Zeit auf Sumatra in Indonesien, dagegen nur wenige. Caroline Kretzig hat sich für das Leben in Einfachheit und als Helferin für andere entschieden. Aufgehoben bei und betreut von den Franziskanerinnen im Projekt Harapan Jaya. Sabrina Heuwinkel hat sie dort getroffen.
Saya tolong buka? Permen. Ah, enak.
Soll ich dir helfen, das Bonbon auszupacken? Fragt Caroline Kretzig zwei kleine Jungs auf Indonesisch. Die Jungs sitzen auf ihrem Krankenbett im Innenhof des Reha-Zentrums. Einfacher Indonesisch-Smalltalk kommt der 19-jährigen Freiwilligen inzwischen richtig flüssig über die Lippen. Ein Bett weiter sind jetzt die Ohren von Sule dran, wie jeden Morgen.
Das ist eine Flüssigkeit, tröpfelt man in den Gehörgang, holt sie dann wieder mit einem Wattestäbchen raus, aber das säubert halt die Ohren, die haben viele Entzündungen hier. Und weil es natürlich auch bei dem schwülen Wetter eine sehr schlechte Wundheilung gibt, muss man das halt täglich machen.
Während ihre Freundinnen zu Hause studieren gehen, die erste eigene Bude haben, Party machen, hat Caroline Kretzig sich bewusst auf Zeit für eine ganz andere Welt entschieden. Ein Jahr lang kümmert sich die Abiturientin um Kinder mit Behinderungen in Indonesien im Hilfsprojekt Harapan Jaya.
Und so dieser erste Schock, oh mein Gott, ich muss das hier ein Jahr jetzt wirklich aushalten, denkt man ja im ersten Moment, ist eigentlich auch jetzt so langsam verflogen. Man gewöhnt sich natürlich auch an vieles, wo man sagt, wenn man das zu Hause erzählt, sagen andere Leute, oh mein Gott, Caro, was tust du da eigentlich? Und das könnte ich auf gar keinen Fall, wo ich mir jetzt denke, ach, eigentlich schlimm ist es gar nicht, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wie ja, zum Beispiel morgens duschen, das kalte Wasser sich über den Kopf kippen. Das ist irgendwann wirklich nicht mehr schlimm.
Eine Dusche gibt es nämlich nicht. Ein Becken mit kaltem Wasser und eine Plastikschüssel müssen reichen. Warmes Wasser zum Waschen ist auch nicht vorgesehen. Wer braucht das auch bei konstant 40 Grad? Sumatra liegt schließlich in den Tropen. Vieles hier ist sehr anders für die junge Deutsche. Die Erfahrungen mit den Kindern und der anderen Kultur machen sie nachdenklich.
Man denkt, meine Güte, es ist total arm hier. Und dann fängt aber langsam so das Denken an und man merkt eigentlich, nein, es ist nicht arm hier, es ist eigentlich normal hier. Und wir in Deutschland, wir sind die, die total abgehoben leben Und eigentlich sind wir die komisch sind, weil überall auf der Welt sieht es fast so aus. Da lernt man erstmal zu verstehen, in was für einer Welt lebe ich eigentlich, was habe ich für Sicherheiten, wie bin ich aufgewachsen. Und dass das absolut unnormal ist, dass wir in so, ja, zu einer so kleinen Masse gehören, die eine so Wahnsinnschance bekommt. Und dass das ja wirklich ein Riesenglück ist, was so viele Menschen gar nicht bekommen können.
Mit 19 Jahren das erste Mal so lange, so weit von zu Hause weg. Da ist es gut, dass Caroline Kretzig nicht allein in ihr Jahr gestartet ist. Gemeinsam mit anderen Missionaren auf Zeit konnte sie sich die ersten Tage Stück für Stück eingewöhnen.
Ja, wir hatten das Glück, dass wir mit allen Freiwilligen zusammen die ersten Tage zusammen eingelebt haben. Also sind erstmal hier gelandet, sind in unsere Stadt gekommen, zu dem Mutterhaus der Franziskanerin. Und dort haben wir dann auch alle zusammen gelebt. Also so die ersten Rituale, die erste Morgendusche mit der Schöpfkelle, ohne ja richtige Dusche, nur mit kaltem Wasser. Den ersten Fisch morgens mit Reis zum Frühstück essen, sind natürlich so Sachen. Das ist schön, wenn man jemand anderen noch hat und sagen so, sag mal, wie findest du das eigentlich? Und ja, dann nicht so alleine steht.
Und dann ist da noch das Zusammenleben mit den Schwestern. Der Alltag der Franziskanerinnen ist exakt getaktet. Es wird zusammen gegessen, zusammen gebetet, gearbeitet und Gottesdienst gefeiert. Für die 19-Jährige heißt das Leben in der Gemeinschaft manchmal auch, auf die ein oder andere Freiheit, die sie von zu Hause kennt, verzichten.
Ja, ist natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur hier, wo man nicht so schnell von A nach B kommt, wo man nicht sagen kann, Mama, kann ich mal eben das Auto haben, kann ich ins Kino fahren, wir wollen am Wochenende vielleicht nach da und da. Man kann ja halt wirklich nicht so einfach planen, aber es ist auch nicht schlimm, weil ich genieße hier wirklich den Alltag mit den Kindern, ich fühle mich hier sehr wohl und von daher kann man das auch mal verschmerzen.
Auch wenn es gerade am Anfang nicht immer leicht war. Caroline Kretzig hat sich gut eingelebt. Und ihr Indonesisch wird jeden Tag besser. Auch weil so viel gesungen wird. Das machen die Indonesier besonders gern.
Ich finde es eigentlich ganz schön. Besonders können die Indonesier auch wirklich sehr gut singen. Und es sind auch was ganz Neues, auch ganz andere Lieder mit der Sprache. Aber es macht eigentlich ja Spaß mit zu singen, weil da kann man dann natürlich auch mal die Wörter, die man noch nicht kennt, merkt man nicht so, dass man die Sprache noch nicht spricht, weil man natürlich alles ablesen kann.
Es ist eine besondere Erfahrung dieses Jahr. Was Caroline Kretzig erlebt, wird sie so schnell nicht vergessen. Die Art, wie sie die Welt sieht und wie sie mit anderen Kulturen umgeht, wird sie vielleicht ihr ganzes Leben begleiten.
Domradio weltweit.
17.000 Inseln, von denen 6.000 bewohnt sind, die gehören zum Inselstaat Indonesien, um den es heute geht, in Domradio weltweit. Karl Mertes ist bei uns, Präsident der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft. Und er hat etwas mitgebracht. Es sieht hier sehr bunt aus im Studio. Sagen Sie mal uns, was Sie mitgebracht haben, Herr Mertes.
Ja, zunächst mal zwei sehr unterschiedliche Textilien. Der Vielvölkerstaat in dieser gigantischen Ausdehnung, Ost-West-Verbindung Indonesiens, ist wie von Köln nach Kabul, aber ein Staat, ne? Beherbergt eben viele, viele Völker und unterschiedliche Kulturen, die sich unter anderem durch unterschiedliche Herstellungen und Verwendungen von Textilien auszeichnen. Ich habe jetzt hier einerseits einen handgefertigten Schal aus Seide bei mit Batik. Batik ist eine traditionelle Textilbearbeitungskunst aus Java, wo das in erster Linie beheimatet ist. Eine Form, eben Stoffe mit Wachs zu überziehen, abzudecken, die freibleibenden Flächen als Muster zu gestalten, einzufärben, heißt auszuwaschen, wieder neu zu wachsen, neu zu färben in mehreren Prozessen und endlos vielen Durchgängen entstehen so hochwertige und sehr anschauliche Textilien, die als Kleider gebraucht und verarbeitet werden, vornehmlich als Wickelröcke oder so, als Blusen, als Schals, aber auch als Dekorationselemente für ja, Raumgestaltung, Interieur oder andere Elemente. Und da ist der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt. Die UNESCO hat das anerkannt und mittlerweile eben auch die Batik als Weltkulturerbe ausgezeichnet.
Ich kenne das ja noch aus meinem Pädagogikstudium, da war das richtig in, zu Batiken selber. Das sah aber nie so schön aus, als das fertig war, ehrlich gesagt. Das ist ja so ganz fein gliederig auch gebatikt, was Sie da in der Hand haben. Das ist so sehr bunt.
Ja, und es ist Seide, Ne?
Ja.
Eben auch in Indonesien, ist ja ein großer Seidenproduzent. Und ja, eine besonders anschauliche und sehr tragesympathische, wenn es um Kleidung geht, ne? Form der Stoffverarbeitung.
Und ist Batiken dort erfunden worden in Indonesien?
Ja, zumindest reklamieren das die Traditionalisten und sagen, das ist eine Entwicklungsform aus Java in erster Linie, also nicht aus ganz Indonesien, in Papua und Sumatra. In Kalimantan gibt es andere Formen der Textilverarbeitung. So wie, und das ist ein zweites Stück, das ich hier dabei habe, aus Sumatra. Die Batak haben eine spezielle Webkunst, in der sie eben auch vielfältige Muster und Varianten in die gewebten Tücher, die klassischerweise eben auch nur als Schulter- oder Tragetuch benutzt werden, 50, 70 Zentimeter breit bis zu 2 Meter lang, dienen diese Ulos genannten Webtücher aus Nord Sumatra.
Ist das denn ein Tuch, ganz kurz, oder ist das ein Schal? Also sehr bunt, muss man kurz beschreiben natürlich, mit vielen, vielen verschiedenen Mustern.
Also wir Ignoranten können es als Schal tragen, aber die Hersteller nutzen es als rituelles Tuch auch in vielen Fällen. Kennzeichnenderweise sagt man den Deutschen nach, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Dem Batak könnte man nachsagen, von der Wiege bis zur Bahre, Ulos, Ulos, Ulos. Weil sowohl nach der Geburt als auch bei der Eheschließung und auch beim Tod, bei Beisetzungsfeiern und bei Wiederbestattungszeremonien die Ulos-Tücher immer eine sehr zentrale Rolle spielen.
Was ist denn eine Wiederbestattungszeremonie?
Also die traditionelle Kultur der Batak aus der vorchristlichen Zeit auch legt den Schwerpunkt auf die Anerkennung und die Verehrung der Ahnen. Und wenn nun jemand gestorben ist, so obliegt es den Enkeln, also der übernächsten Generation, nachdem der Tote in der Regel dann eben auch schon kurz vor Verwesungsprozess steht, nochmal die Sonne zu zeigen und ihn erneut zu bestatten. In einer großen klassischen Zeremonie werden dann in der Tat die Knochen oder Überbleibsel ausgegraben, nochmal an die Sonne gehalten und neu beigesetzt. Das hat damals den Missionaren nicht so gefallen, aber verhindern konnten sie es auch nicht. Und es ist auch heute nach wie vor noch lebendig, sicher nicht so wie vor Jahrzehnten oder mehreren Generationen, aber zählt mit zur Batak-Kultur. Und das geht nicht ohne Ulos, ohne diese Webtücher vonstatten. Und bei Eheschließungen ist es auch so, bei klassischen traditionellen Trauungen, dass statt Ringen oder was anderem als Bekenntnis für die Zusammengehörigkeit dem Brautpaar ein Schultertuch übergelegt wird, dieses Ulos-Tuch. Naja, wenn wir schon dabei sind, habe ich dann auch noch was anderes.
Genau, es klimpert da aber was. Ja. Das ist kein Tuch, sondern das hat mit Schattenspiel zu tun.
Ja, praktischerweise ist das jetzt, was ich hier dabei habe, ein kleines Metallstück, das man auf den Kühlschrank oder so als Magnet klemmen kann. Ja. Es verkörpert Semar, eine Figur aus der javanischen Wayang-Schattenspieltradition. Das ist nun in der Tat auch ein, denke ich mal, weltweit bekanntes Phänomen, dass in Indonesien, vornehmlich in Java und Bali, das Schattenspiel eben zweidimensional aus Leder geformte Figuren bestimmte Geschichten erzählen. Viele davon haben ihren Ursprung aus Indien, aus alten indischen Epen, aber die Javaner haben auch eigene Figuren oder Ideen hinzugewonnen, so wie diesen Semar, einen dickbäuchigen, gutmütigen Halbgott, der mit seinen Söhnen viel Schabernack bei solchen Schattenspielaufführungen treibt. Aber dafür steht eben eine Verbindung zwischen Mensch und Himmel, irdischem und himmlischem herzustellen und als Friedensbote sozusagen mit einem Augenzwinkern auch viele Konflikte bewerkstelligen kann und beheben kann. Semar, ein Vertreter des Schattenspiels aus Java.
Danke. Karl Mertes ist hier bei uns von der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft. Wir haben gleich noch Zeit, über einige Aspekte zu sprechen, die dieses Land eben natürlich auch ausmachen und die Schätze, die dort lagern und die Karl Mertes in seinen über 30 Jahren dort schätzen und lieben gelernt hat, hier in Domradio weltweit. Die indonesische Insel Sumatra ist die sechstgrößte Insel der Welt. Harapan Jaya heißt ein großes Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche dort. Kinder mit Behinderung bekommen hier kostenlos Operationen und eine Versorgung nach der OP sowie Physio- und Ergotherapie. Rund 200 Kinder werden in der zweiwöchigen OP-Phase von Ärzten aus Holland operiert. Die Ärzte haben zu Hause Urlaub genommen und operieren dort ehrenamtlich. Sabrina Heuwinkel war bei ihrer Ankunft dabei und hat miterlebt, wie die Ärzte von den Kindern empfangen wurden.
Es ist ein besonderer Tag für die Kinder, Mitarbeiter und Schwestern im Reha-Zentrum Harapan Jaya auf Sumatra. Alle sind aufgeregt. Jede Minute können sie kommen, die Gäste aus Europa. 15 Kinder in Rollstühlen sind da. Andere sitzen auf den Bänken, halten Luftballons in den Händen. Und dann rollen die Wagen durch das Tor auf die Einfahrt des Reha-Geländes. Die Ärzte aus Holland sind da. Drei Chirurgen und ein Anästhesist sind gekommen. In ihrer Klinik in Rotterdam haben sie Urlaub genommen, um hier kostenlos Kinder zu operieren.
Die Kinder sind überhaupt nicht schüchtern. Sie laufen auf mich zu, wollen mir die Hand geben. Ich habe das auch schon mal anders erlebt, als ich in Afrika war. Dort waren die Kinder sehr, sehr schüchtern. Hier begrüßen sie mich und sie sprechen eine Sprache, die ich nicht verstehe. Aber sie sind nicht schüchtern.
Anästhesist Dr. Kies ist erschöpft von dem langen Flug. Viel Zeit zum Entspannen bleibt den Ärzten nicht. Schon am Nachmittag schauen sie sich im Untersuchungsraum die ersten Patienten an. Ein Kind steht vor einer Wand mit einem blauen Tuch. Eine Schwester macht Fotos. Chirurg Professor Spauven erklärt, was er sieht. Jedes Kind hat ein anderes Schicksal.
Es ist ein Kind mit einer genitalen Missbildung, Fehlbildung, schon dreimal operiert in Jakarta und ist immer noch nicht gut. Und wir versuchen jetzt mit einer relativ alten Technik, aber einer sehr sicheren Technik, hier doch eine wieder normale anatomische Verhältnisse zu bekommen.
Vor dem Wartezimmer auf dem Flur stehen und sitzen Patienten und warten. Viele Eltern mit Kindern, Familien, die sich eine Operation selber nie leisten könnten. Dabei bedeutet sie für ihre Kinder oft ein neues Leben. Mal sind es nicht behandelte Verbrennungen, Fehlstellungen nach Unfällen oder auch Behinderungen von Geburt an. Für alle Kinder hier bedeutet ihre Beeinträchtigung ein schweres Los. Menschen mit Behinderung werden in Indonesien oft ausgegrenzt und fast immer fehlt Geld für eine Behandlung.
In Deutschland oder Holland ist das ganz anders. Sie wurde vanaf das Beginn, wenn es ein invalide Kind geboren wird, was das?
In Deutschland, aber auch in Holland ist das anders. Wenn ein Kind mit einer Behinderung geboren wird, dann wird seine Behinderung wahrgenommen und behandelt. Das Kind wird in eine besondere Einrichtung gebracht. In Indonesien ist das nicht so. Die Behinderung wird nicht gesehen und nicht behandelt. Ja, die Kinder werden sogar ausgegrenzt. Das ist schlimm für das Kind.
Kind erfahren. Das ist schade für das Kind.
Die Holländerin Schwester Jeanette sitzt am langen Holztisch im Untersuchungszimmer. Vor ihr ein Stapel mit Akten von Patienten. Das Reha-Zentrum ist ihr Lebenswerk. Sie hat es gegründet und tut die Ärzte aus Rotterdam, damit sie hier operieren. Auch ein junger indonesischer Arzt ist im Untersuchungsraum dabei. Dr. Rio übersetzt. Der junge Indonesier kennt die Ängste und Sorgen der Menschen.
Some of our cultures does not let operation to help even the slightest things.
Es gibt Stämme in Indonesien, deren Kultur es nicht zulässt, sich operieren zu lassen, auch wenn es nur kleine Eingriffe sind. Und manche Eltern haben selber schlechte Erfahrungen gemacht, als sie oder ihre Kinder operiert wurden. Sie fragen sich, ob es okay ist, sich wieder operieren zu lassen.
Die Ärzte aus Rotterdam wollen nicht nur den Kindern helfen. Sie wollen auch die indonesischen Ärzte lehren, besser zu operieren. Oft fehlt das Expertenwissen, zum Beispiel wenn es um komplizierte Operationen an verbrannten und an verstümmelten Händen oder Füßen geht.
We have smaller places to operate. We have smaller
Wir haben hier kleinere Operationssäle, wir haben weniger medizinisches Gerät und versuchen das Beste zu machen mit den limitierten Mitteln. Deswegen sind wir oft so darauf fokussiert, unseren Patienten zu helfen, dass wir uns zu wenig um das Thema Weiterbildung kümmern und darum, wie Operationen noch schneller und besser werden könnten.
In jeder Operationsphase lernen die indonesischen Ärzte etwas dazu. 200 Patienten waren es auch dieses Mal in nur 2 Wochen. Dabei kamen längst nicht alle Kinder dran, die eine OP brauchen. In einem halben Jahr werden die Ärzte wiederkommen.
Sabrina Heuwinkel über die holländischen Ärzte, die ehrenamtlich auf Sumatra operieren.
Domradio weltweit.
Karl Mertes, Präsident der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft, ist noch zu Gast bei uns. Er ist verheiratet mit einer Indonesierin und hat ganz oft dieses Land besucht, 5 Jahre unter anderem dort gearbeitet. In Indonesien, Herr Mertes, ist politisch eine ganze Menge passiert. Ein magisches Jahr 1998. Was ist da passiert?
Zunächst mal kurzer Blick zurück, jahrhundertelange Tradition im Interesse europäischer Mächte, die uneingeladen und unaufgefordert aufgetaucht sind am Äquator und das Land ausgebeutet haben. Aber 1945 hat die Ausrufung der Republik Indonesien stattgefunden. Der erste legendäre Präsident war Sukarno, der Mitte der 50er auch einen Deutschlandbesuch hier gemacht hat, einen Staatsbesuch. Und 65, also 20 Jahre nach Ausrufen der Unabhängigkeit, ist er gestürzt worden im Rahmen eines Konflikts zwischen den Militärs und anderen gesellschaftlichen Kräften durch einen Herrn Suharto, auch General, der dann mehr als 30 Jahre als autokratischer Herrscher Indonesien seinen Stempel aufgeprägt hat. Der Machtwechsel 1965 war geprägt durch eines der größten Massaker auch des 20. Jahrhunderts, weil da Hunderttausende zu Tode kamen, weggesperrt wurden und so weiter. 1998 konnte sich Suharto nicht mehr halten, weil wirtschaftliche Schwierigkeiten, zunehmende Opposition auch in der Bevölkerung ihn letztlich zur Abdankung gezwungen haben. Also er ist sozusagen friedlich aus dem Amt geschieden, hat sein Amt niedergelegt und der damalige Vizepräsident, ein in Deutschland promovierter und habilitierter Ingenieur, Herr Habibi, hat das Amt des Präsidenten übernommen. Und dann hat in 2 Jahren eine rasante, friedliche Revolution stattgefunden.
Im Sinne von Demokratisierung.
Im Sinne der Demokratisierung, der Dezentralisierung eines, wie gesagt, über Jahrzehnte dann autokratisch beherrschten Landes mit einer starken Zentralregierung, sind Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit eingeführt und praktiziert worden, Amnestien ausgesprochen worden und eine Stärkung der regionalen, der dezentralen Funktionen und Machtapparate auf Gouverneursebene, auf Provinzebene, auf eben auch regionaler Kreisebene und so weiter. Ein wirklich aufregender Prozess, weil es eine friedliche, auch weitgehend gewaltfreie Revolution sozusagen gegeben hat, die Indonesien unterdessen als die drittgrößte Demokratie der Welt in der Zählweise aufzählen lässt. Die größte ist Indien, dann kommt USA und dann kommt schon Indonesien, was die Mitglieder, die Angehörigen der Bevölkerung angeht. Und dieses demokratische Einüben, das nicht über Nacht ging und auch nicht von heute auf morgen, hat mittlerweile aber ganz gut gefasst und gewirkt. Es gibt noch Unsicherheiten mit der seit Generationen verbreiteten Korruption im Lande. Die Rechtsstaatlichkeit ist auch nicht immer so sichergestellt, wie es auch nach internationalen Erwartungen und juristischen Prinzipien der Fall sein sollte. Aber man kann sicher Indonesien bescheinigen, dass sie einen guten Weg in der Berücksichtigung der Interessen des Großteils der Bevölkerung gehen.
Und es ist bereisbar, ohne sich einen großen Kopf zu machen. Also ich habe schon gelesen, Auswärtiges Amt, Seite Papua und Westpapua, manchmal ein bisschen schwierig. Da gibt es besondere polizeiliche Vorschriften, steht da wortwörtlich. Aber ansonsten
Es gibt sensible Gebiete, weil in diesem riesigen Staat, was gar nicht Wunder nimmt, es Sezessionsbewegungen gibt, namentlich im Osten, in Papua, auch in Aceh, in Sumatra hat es ja lange Zeit gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben, die nach dem Tsunami 2004 abgeklungen sind. Und auch hier und da kommen immer wieder Interessen auf, die nicht der hauptpolitischen Marschrichtung folgen. Aber das Reisen im Land ist unkompliziert möglich, zumal in der Begegnung mit den Leuten, das ist meine jahrzehntelange Erfahrung, es erst einmal Spaß macht, sich zu treffen. Die Freundlichkeit, das weitgehend den Tag bestimmende Lächeln, die, klimatisch im mehrfachen Wortsinn atmosphärische Umgebung in den Tropen lässt einen auch schon mal leicht beschwingt das ein oder andere erleben. Also als Reiseland ist Indonesien allemal zu empfehlen und auch unkritisch zu bereisen. Wie gesagt, in der Begegnung mit überwiegend sehr gastfreundlichen Menschen.
Wer jetzt nicht zum Beispiel am kommenden Samstag mal spontan dahin fliegen kann, sind ja doch 2-3 Meter bis dorthin, hat eine Möglichkeit, hier in Köln das Ganze ein bisschen zu erleben und vielleicht auch solche Musik zu hören. Wir hören mal rein, wie sich denn indonesische Musik anhört. Am Samstag, 16. September, im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstraße ist das, nähe Ebertplatz hier in Köln-Mitte, können Sie wahrscheinlich auch diese oder ähnliche Musik hören, weil es dort den Indonesientag gibt, organisiert von der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft und unter anderem eben auch Karl Mertes. Was wird es da alles geben, Herr Mertes?
Also nicht diese gerade eingespielte sundanesische, westjavanische Flöten- und Gamelan-Musik, aber andere Darbietungen, insbesondere Begegnungen und die in erster Linie im menschlichen Miteinander, im Austausch, im Erfahrungsaustausch, im gemeinsamen Spinnen über gemeinsame Zukünfte und vor allem auch im kulinarischen Bereich. Also wem da der Gaumen juckt, der kann sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Imbissständen da vergnügen und ist nicht auf Reibekuchen oder Bratwürste angewiesen, sondern kann sich...
Was gibt es denn zum Beispiel?
Jede Art von interessanten Gemüsezubereitungen, von gebratenem Obst, von Fleischspießchen, von gebratenem Reis, gebratenen Nudeln. Also eine große Bandbreite unterschiedlicher regionaler Küche aus Indonesien ist da präsent. Aber auch ein Vortrag, der sich mit der Frage Nationalstaat oder Islamstaat beschäftigt, weil wir bei so einem Anlass eben einer eintägigen Veranstaltung ja nicht nur unterhalten und unterhaltsam sein wollen, sondern auch Informationen und Austausch und kritische Teilhabe ermöglichen wollen.
Herzlichen Dank. Einladung, herzliche Einladung zum Indonesientag. Da können Sie auch Karl Mertes treffen. Selbstverständlich können Sie auch Mitglied in der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft werden. Da freut er sich auch. Wir haben einen tollen Einblick bekommen in ein ganz spannendes Land, in einen Inselstaat mit 17.000 Inseln. Ich sage es gerne noch einmal, über Religion, Kultur und Politik geredet. Ich danke recht herzlich Karl Mertes, Präsident der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft, und ganz viel Freude und Erfolg am Samstag.
Ja, danke auch für die Möglichkeit, hier mitwirken zu können und herzlich willkommen zunächst mal zum Samstag, 16. September, Indonesientag in Köln oder auch sonst jederzeit und aller Orten.
Und das war Domradio weltweit. Am Mikrofon war Martin Mölder.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.